der ja auch körperlich wirklich sehr zu kämpfen hatte in seinem Match gegen Jannik Sinner dann am Ende.
Findest
generell
du?
Muss man, ja, hat man gar nicht gesehen, oder?
Nee.
Nee, genau. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, weil es war gefühlt danach auch irgendwie das Thema. Aber ja, da hat er sich dann ja mehrfach übergeben. Ich glaube, mit Beginn des zweiten Satzes.
Aryna Sabalenka und Jannik Sinner heißen die US Open Champions 2024 und damit haben die beiden gewonnen, die auch schon bei den Australian Open Anfang des Jahres ganz oben standen. Das hat es übrigens zuletzt 1988 gegeben. Darüber wird hier natürlich zu reden sein und ich habe es letztes Mal schon angekündigt. Stefan Schnürde läuft einen Halbmarathon bei 26 Grad in Schweden, aber Sophie Affeldt ist da, wenn man sie braucht. Hallo Sophie, schön, dass du hier bist.
Ja, hi erstmal auch von meiner Seite. Freue mich sehr, wieder mit dabei zu sein. Erstmal natürlich auch von mir liebe Grüße an Stefan, der sich ja, wie du es gesagt hast, selbst sportlich betätigt, während wir dann heute lieber über Sport reden. Also gute Aufteilung.
Genau, sehr gute Aufteilung. Es ist dein zweiter Gastauftritt hier bei CrossCourt. Anfang Juni hast du mich mal vertreten, heute vertrittst du Stefan. Vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu dir. Was ich noch so im Kopf habe, ist Volontärin bei Sport 1. Du warst aber auch mal beim Tennismagazin. Sag's doch nochmal einmal ganz kurz.
Genau, ich bin Volontärin bei Sport 1 seit Februar, habe vorher verschiedene Stationen praktikumsmäßig auch abgedeckt, wie du sagst, unter anderem beim Tennismagazin, war auch beim Deutschen Tennisbund mal und habe jetzt eben das Volo angefangen und versuche da dann auch so ein bisschen immer die Tennisfahne hochzuhalten, wenn es geht.
Also recht viel Tennis mit dabei, höre ich schon. Das ist natürlich für diese Folge sehr, sehr gut. Und ich habe mir die damals mit Stefan auch angehört und fand die auch gut. Da hast du sozusagen die Moderationsrolle übernommen. Jetzt mache ich das so, weil wir haben uns das ja irgendwann mal so aufgeteilt und fahren damit eigentlich ganz gut. Und ich würde sagen, damit können wir reinstarten. Und ich möchte zu Beginn mal von dir wissen, wie du denn diese US Open verfolgen konntest, ob du viel schauen konntest. Das ist mit dem Zeitversatz ja manchmal nicht so einfach. Wie hast du die letzten beiden Wochen so erlebt?
Ja, in der Tat. Ich habe als Volontärin oft auch gar nicht so einen super geregelten Redaktionsalltag. Ich arbeite mal morgens, mal abends, mal im Büro, mal auf Außentermin. Und natürlich nimmt bei Sport 1 der Fußball auch immer im Tagesgeschäft relativ viel Platz ein. Das hat es mir dann teilweise so ein bisschen schwer gemacht, das alles ganz detailliert zu verfolgen. Vor allem natürlich in den ersten Tagen, wo dann wirklich auch sehr viel parallel läuft. Und wenn ich dann zum Beispiel Frühschicht habe, kann ich natürlich nicht die ganze Nacht vorm Fernseher hängen. Das werden ja wahrscheinlich auch die Leute kennen, die ganz normal 9-to-5 arbeiten. Aber ich versuche schon immer up-to-date zu bleiben. Und ich glaube, gerade jetzt die letzten Tage hat das auch sehr gut funktioniert, würde ich sagen. Deswegen freue ich mich sehr drauf, da jetzt auch drüber zu quatschen, was so passiert. Passiert ist.
Sehr gut. Also eine Menge mitgenommen auf jeden Fall in den letzten beiden Wochen. Ich bin ehrlicherweise ganz schön platt, muss ich sagen. Ich habe mit Qualifikation ja wirklich fast 2,5 Wochen das Ganze begleitet, teilweise bis tief in die Nacht. Und das ist dann für den Biorhythmus auch nur so Mittel. Aber trotzdem bin ich natürlich auf der anderen Seite total froh, dass ich das überhaupt machen darf und dass ich da viel kommentieren durfte. Lass uns mal mit den frischesten Eindrücken beginnen. Und das ist natürlich das Herrenfinale. Ich bin ja mal ganz froh, dass ich was richtig getippt habe. Ich habe ja Sinner gegen Fritz getippt. Auch Stefan hat richtig getippt, muss ich ehrlicherweise sagen. Bei den Damen lief das ja nicht so gut. Bei mir, da kommen wir dann später noch dazu. Sinner gewinnt also dieses Finale in beeindruckender Art und Weise mit 6-3, 6-4 und 7-5 gegen Taylor Fritz und holt sich seinen zweiten Grand-Slam-Titel. Lass uns mal zuerst vielleicht über die Sätze 1 und 2 sprechen. Wie hast du die erlebt?
Ja, Stefan sagt ja gleich per Sprachnachricht auch noch was zu den entscheidenden Faktoren beim Match. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel vorwegnehmen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen lief das Match gerade am Anfang eigentlich auch so, wie man es erwarten konnte. Ich glaube, keiner hat jetzt wirklich mit einem Sieg von Taylor Fritz gerechnet. Obwohl ich eigentlich finde, dass der zwischenzeitlich echt gut mit dieser Situation umgegangen ist. Das ist gerade eben sein erstes Grand-Slam-Finale ist, das er spielt und das eben auch noch vor Heimpublikum. Aber gerade am Anfang hat man die Nerven dann doch ein bisschen gemerkt. Da hat er ja auch direkt das Break kassiert. Und durch diesen nervösen Start, finde ich, hat Fritz es dann auch so ein bisschen verpasst, die Phase auszunutzen, wo Sinner vielleicht auch noch nicht sein bestes Tennis gespielt hat. Der hat ja Fritz am Anfang auch durchaus mal hier oder da einen Doppelfehler geschenkt oder vielleicht auch den ein oder anderen leichtsinnigeren Fehler. Aber am Ende hat es dann immerhin ja geschafft, das Break wiederzuholen, also Fritz. Bei 3-3 musste er dann aber wieder kämpfen, hat dann auch noch einen Doppelfehler serviert, der dann zum Breakball und am Ende dann auch zum Break für Sinner geführt hat. Und dann konnte er eben auch kein Spiel in dem Satz mehr für sich entscheiden. In Satz 2, finde ich, konnte Fritz sich dann schon steigern, das muss man auch sagen. Aber für Sinner galt ehrlicherweise auch das Gleiche. Und ich finde, es fiel dann eben auch immer mehr auf, dass Sinner in der Defensive sehr viel besser war. Die defensive Arbeit, muss man sagen, ist bei Fritz jetzt auch eh nicht so die größte Stärke. Und zugleich kam er mit seiner eigenen Offensive eben auch nicht so durch die Defensive von Sinner durch. Und es war dann irgendwie im zweiten Satz so, dass eigentlich alle oder beide die ganze Zeit ihren Stiefel ganz gut runtergespielt hatten bei eigenem Aufschlag, bis es dann eben 4-5 stand und Fritz dann gegen den Satzverlust servierte und dann dem Druck scheinbar wieder so ein bisschen erlag. Und Sinner war dann eben auch in dem ganzen oder ja generell in seinem Spiel einfach unglaublich souverän, dass da dann trotzdem nichts zu holen war. Aber Stefan hat da, glaube ich, zu den Gründen auch noch ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, stimmt. Hatte ich eingangs gar nicht erwähnt, dass Stefan sich mit zwei Sprachnachrichten melden wird, die er uns hier zukommen lassen hat aus Schweden. Das ist natürlich cool. Die spiele ich hier auf jeden Fall gleich ab. Was ich möchte noch zwei Zahlen mit reingeben. Erster Satz, der erste Aufschlag bei Fritz, 38%. Das ist natürlich nicht so viel. Wir wissen, dass das Spiel von Fritz aufbaut auf seinem ersten Aufschlag. Er braucht den. 38% sind da zu wenig. Und dann noch ein Fact zum zweiten Satz. Ein Unforced Error von Sinner. Das ist natürlich auch absolut beeindruckend. Aber jetzt will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen, denn ich spiele mal die erste Sprachnachricht von Stefan ab.
Hallo aus Stockholm. Schöne Grüße an alle und vielen Dank auch an Sophie fürs Einspringen. Ja, ich hatte hier ein paar Probleme, was das Geoblocking betraf, aber zum Herrenfinale hat sich dann zum Glück doch das schwedische TV zugeschalten. Konnte hier im Urlaub natürlich trotzdem nicht alles so verfolgen wie zu Hause. Daher will ich eigentlich nur auf eine Sache eingehen und euch den Rest überlassen. Im dritten Satz hatte Sinner dann Schwächephase gegen auch einen aufdrehenden Fritz, würde ich sagen, mitten im Satz, wo dann Sinner auch das Break kassierte. Da würde mich interessieren, wie es euch gegangen ist, weil bei 5-4, als Fritz ja zum Satzgewinn aufschlag, ich war mir fast sicher, dass Sinner breaken würde. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Sinner könnte mit seinen Returns jederzeit in die Aufschlagspiele von Fritz rein. Was ich in dessen Duellen eigentlich wirklich nur so gegen Djokovic so das Gefühl bisher hatte.
Da hattest du ja eben auch gerade schon gestoppt, Sophie, mit diesem Break, was dann noch kam. Also Fritz spielt ja einen guten Satz. Aber wie hast du die Situation dann wahrgenommen? Was ist dann passiert? Es hat dann ja im dritten Satz nicht für ihn gereicht, obwohl er in einer guten Position war.
Ja, in der Tat ging es mir da ganz ähnlich wie Stefan, muss ich sagen. Ich hatte mich da auch so ein bisschen an das Damenfinale erinnert gefühlt. Da sprechen wir ja später dann auch noch drüber. Aber da hatte Jessica Pegula im zweiten Satz ja auch mit Break geführt und dann das Rebreak kassiert, als sie eben zum Satzgewinn aufgeschlagen hatte. Und da war auch so ein bisschen das Problem, dass der erste Aufschlag sie da so ein bisschen verlassen hatte. Und ähnlich war das hier auch bei Fritz, fand ich, dass er eben in den entscheidenden Momenten die Quote dann einfach nicht so bringen konnte. Und ich hatte in der Tat während des dritten Satzes am Ende dann auch ein bisschen Kontakt zu Stefan. Er hatte dann nach dem Rebreak, glaube ich, auch fast eher noch auf einen Tiebreak gesetzt. Ich hatte dann aber schon vor dem Aufschlagspiel bei 5-6 geschrieben, ja, ich glaube, Fritz gibt das Match jetzt ab. Und so war es am Ende dann ja auch. Auch, weil ich finde, dass er dann wieder zu passiv geworden ist. Zuvor hatte er ja wirklich eine extrem gute Phase in der Mitte des dritten Satzes, wo er ja vermutlich sogar sein bestes Tennis des ganzen Turniers gespielt hatte. Und da war, glaube ich, oder das war, glaube ich, auch so die einzige Phase, wo er Sinner wirklich mal für ein paar Minuten auch überlegen war. Da hat er mich wirklich beeindruckt, da war er mutig. Er ist auch mal nach vorne gekommen ans Netz, statt an seiner bevorzugten Position an der Grundlinie stehen zu bleiben, wie er es sonst gern tut. Und hat sich halt nicht nur darauf verlassen, diese Duelle mitzugehen, weil das eben ja, an der Grundlinie eben meistens auch nicht von Erfolg gekrönt war. Und dann war eben das Publikum auch plötzlich wieder wach, als es dann zwischenzeitlich ja dann doch nochmal aussah, als könnte er vielleicht doch nochmal einen Satz an sich reißen. Ich fand, die Stimmung war vorher auch so ein bisschen getrübt dann zwischenzeitlich. Aber ja, Fritz konnte dann dieses Niveau am Ende leider auch nicht bis zum Matchende halten. Und diese Schwächephase von Sinner im dritten Satz, die es ganz kurz vielleicht mal gab, die hat auch einfach viel zu kurz angehalten. Und ich finde, nach diesem Rebreak dann im dritten Satz, da war bei Fritz dann gefühlt auch ein bisschen die Luft raus, weshalb es dann am Ende, ja, doch keinen Satzgewinn und dann auch nicht mehr für ihn gab. Ich finde, man kann Fritz da gar nicht so viele Vorwürfe machen, dass da jetzt beim ersten Grand-Slam-Finale mal Nerven ins Spiel kommen, ist irgendwie auch klar. Und wie gesagt, Sinner hat es auch einfach Weltklasse gemacht.
Auf jeden Fall. Ich fand noch sehr, sehr interessant die Return-Position von Sinner. Damit hat er über das gesamte Match echt ganz gut gespielt. Der hat zum Teil nah an der Linie gestanden und dann aber auch immer wieder dem Fritz ein anderes Bild präsentiert, so sagt man ja. Der stand dann gerade auch in diesem angesprochenen Break, was er dann noch geschafft hat, teilweise sehr weit hinten, fast so wie Medvedev. Der macht das ja auch immer ganz extrem und hat es erstmal, glaube ich, auch sehr häufig geschafft, den Ball erstmal wieder ins Spiel zu bringen. Und wenn er in der Rallye ist, über gerade längere Rallyes, dann hat er da ja eigentlich auch dann die besseren Karten. und hat dieses Spiel dann noch gewonnen. Und ich finde, nach hinten raus, auch wenn wir dann das Siegerinterview gehört haben, super interessant, was er da angesprochen hat, weil er hat selbst auch gesagt, mental war er sehr stark. Und das finde ich nämlich eben auch, also bei all dieser ganzen Vorgeschichte, die wir da erlebt haben, mit der Doping-Geschichte, so durch das Turnier durchzukommen und in den wichtigen Situationen so da zu sein, fand ich schon echt stark. Und dann natürlich auch noch der Hinweis in Richtung seiner schwerkranken Tante, der er den Sieg gewidmet hat. Also das war dann echt sehr, sehr emotional. Ich habe noch einen zweiten Teil von der Sprachnachricht da von Stefan, denn der hat noch zwei Fragen an uns. Hört mal rein.
Jetzt wollte ich noch mal ein bisschen mal die Rollen tauschen und mal zwei Fragen an euch geben. Die könnt ihr aber auch nach eurer Matchanalyse beantworten. Einmal, glaubt ihr, das war jetzt irgendwie die goldene Chance für Fritz auch? Oder wartet ihr ihn jetzt regelmäßig an Grand Slam Endspielen? Und meine zweite Frage, Alcaraz, der übrigens auch 5 Minuten nach Matchende ja schon bei Instagram gratulierte, also wer da Stress zwischen den beiden nach den positiven Tests von Sinner da irgendwie reininterpretieren wollte, dürfte enttäuscht sein jetzt. Jedenfalls haben er und Sinner ja je 2 Grand Slams gewonnen in dem Jahr, Alcaraz auf Sand und Rasen, Sinner beide auf Hartplatz. Wir wissen alle, dass beide natürlich auch auf den jeweils anderen Belegen gut spielen können. Alcaraz hat ja auch schon die US Open gewonnen. Trotzdem die Frage an euch, weil ich überlege mir das schon ein bisschen, also könnte das so ein kleiner Fingerzeig Richtung Zukunft auch sein, was die Dominanzverteilung der beiden angeht? Also Sinner wirkt auf Hartplatz gerade schon auf einem Level, was schon ein bisschen an Djokovic erinnert, während Alcaraz eben auf natürlichen Belegen die Nase vorn hat.
Ja, Grüße nach Schweden. Erstmal vielen Dank, Stefan. Das sind gute Einwürfe. Wir machen vielleicht mal eins nach dem anderen, Sophie. Wir beginnen mal mit Fritz. Was glaubst du, was heißt das jetzt für Taylor Fritz, dieser Erfolg?
Ich glaube schon, dass es eine goldene Chance für ihn war, die vielleicht nicht mehr so schnell wiederkommen wird, um das auch nochmal ein bisschen zu erläutern. Also ich finde, er hat sich in den letzten Monaten und Jahren wirklich sehr gut entwickelt. Er kommt ja auch aus einer Tennisfamilie, galt als Teenager ja auch schon als vielversprechendes Talent. Ich glaube, das war so im Sommer 2016 schon oder so, als der so ein bisschen das erste Mal aufs Radar kam. Da war er dann, glaube ich, auch erstmals unter den Top 100 als 18-Jähriger, ist sogar, glaube ich, fast noch in die Top 50 eingezogen. Aber wenn man dann alle anderen so betrachtet, die zu seinem Jahrgang gehören, also so ein Zverev gehört dazu, ein Rublev, Medvedev, Tsitsipas, die sind alle so ungefähr ein Jahrgang zumindest, die sind irgendwann alle durchgestartet, während er nach den ersten kleinen Erfolgen irgendwie relativ lange stagniert hat in seiner Leistung. Der ist dann zwischendurch auch mal aus den Top 100 gefallen und die ersten größeren Schlagzeilen waren gefühlt erst wieder 2022, als er dann ja diesen Titel in Indian Wells so ein bisschen aus dem Nichts geholt hat. Er hatte dann in dem Jahr auch noch Wimbledon, ganz enges Finale, Viertelfinale gegen Nadal über 5 Sätze, wer sich da noch dran erinnert. Grundsätzlich glaube ich schon, dass er ein sehr gutes Trainerteam um sich hat, unter anderem mit Michael Russell, der hat ja auch Francis Tiafoe beispielsweise schon trainiert, seinen Landsmann, und der hat ihn jetzt eben auch in New York betreut, aber natürlich auch mit Paul Annacone, der ja schon die Ehre hatte, unter anderem mit Pete Sampras und Roger Federer zu arbeiten. Also da ist eine Menge Expertise in seinem Team und mit denen hat er es ja auch geschafft, sich jetzt wirklich in den letzten Jahren zu einem extrem soliden Spieler zu mausern. Er hat sich auch mit Blick auf die Fitness deutlich verbessert und konnte sich jetzt auch durchaus an der Weltspitze etablieren. Aber um jetzt mal wirklich auf die Frage dann auch zu kommen, für mich ist so ein bisschen fraglich, ob es jemals zu mehr reicht als das, was er dieser Woche gezeigt hat. Ich glaube schon, dass ihn die Niederlage jetzt nochmal anstachelt. Ich finde, er wirkt ja eh immer so ein bisschen wie so ein Typ, der auch das Mensch ärgere dich nicht Brett vom Tisch hauen würde, wenn er verliert, weil er das eben so gar nicht ab kann, dieses Verlieren. Und deswegen glaube ich, wird er schon, ja, wer kennt es nicht, ne? Aber er wird schon weiter hart arbeiten und diese Eigenschaft hat ihn ja auch bis jetzt super weit gebracht. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass wir ihn nochmal in einem Masters-Finale sehen oder bei Grand Slams eben noch an dem einen oder anderen Viertelfinale. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass dieses Grand Slam-Finale jetzt in New York tatsächlich schon der Höhepunkt seiner Karriere gewesen sein könnte, weil er eben auch einige Schwächen hat, bei denen ich nicht weiß, ob er die nochmal abstellen kann. Stichwort Beinarbeit wäre da so eins, was mir irgendwie einfällt. Und er ist eben auch nicht der allervariabelste Spieler. Da fehlen dann vielleicht auch immer ab und zu so ein bisschen die Überraschungsmomente. Da kann er sich vielleicht bei Tiafoe dann auch noch mal ein bisschen was abgucken. Sprechen wir vielleicht gleich auch noch mal drüber. Und wer weiß, vielleicht können sich diese ganzen jungen US-Amerikaner auch gegenseitig noch mal hochpushen. Aber ich glaube, insgesamt war er in dieser Woche schon sehr nah dran an dem, was er spielerisch als Maximum leisten kann.
Also ich finde, das hast du sehr gut eingeordnet. Und man merkt natürlich auch total deine Vorerfahrung im Tennisbereich. Ich glaube, Fritz wird es gut tun, weiterhin der beste Amerikaner zu sein. Ja, das ist ja auch immer so ein Ding bei denen da, so fünf, die da echt vorne mit dabei sind, aber er ist ganz vorne mit dabei. Ich glaube auch, dass es so eine Rivalität da schon irgendwie gibt, auch wenn sie sich natürlich grundsätzlich untereinander auch meistens jedenfalls gut verstehen. Ich habe ihn schon auch wirklich sehr geknickt wahrgenommen bei der Siegerehrung. Also nette Worte hat er da ja bekommen, alles gut und so, aber ja, stand da so ein bisschen betröppelt mit den Händen in den Hosentaschen zuerst. Die hat er dann zum Glück da nochmal rausgenommen. Das sah ein bisschen komisch aus. aber grundsätzlich bin ich da auch schon bei dir. Also ich glaube jetzt nicht, dass da richtig viele oder regelmäßige Chancen auf Grand-Slam-Titel kommen werden, weil da muss man schon echt mehrere vorne, glaube ich, rausnehmen. Also vielleicht sogar drei. Jetzt haben wir natürlich hier diese Alcaraz- und Djokovic-Geschichte gehabt. Dann ist da aber immer noch ein Sinner oder vielleicht auch irgendjemand anders nochmal. Also viel größer, glaube ich, kann die Chance nicht so richtig sein. Und darüber habe ich ja mit Stefan auch letzte Woche schon in Bezug auf Sascha Zverev gesprochen. Es gibt für die Leute, die nicht ganz, ganz vorne stehen, gibt es einfach nicht viele Möglichkeiten. Und wenn sie die nicht nutzen können, wenn mal eine kleine Chance da ist, dann wird es, glaube ich, sehr, sehr eng. Und jetzt kommen wir noch zur zweiten Frage von Stefan. Die dürfen wir nicht vergessen. Die bezog sich ja auf Sinner und Alcaraz. Ging ja so ein bisschen in die Richtung, ob das vielleicht die neue Big Two sein könnten, die beiden, Sinner und Alcaraz. Wenn wir jetzt zum Beispiel Djokovic mal rausnehmen, denn der ist ja immer noch da und auch immer noch konkurrenzfähig, keine Frage. Aber das kann ja auch so ein bisschen so ein kleiner Blick mal nach vorne sein. Der wird jetzt ja nicht mehr, wobei bei ihm weiß man nie, aber der wird ja nicht mehr ewig spielen. Was bahnt sich da an, beziehungsweise was sagst du zu dem oder zu der Frage, wie Stefan sie gestellt hat?
Genau, es ging ja bei Stefan, so wie ich es verstanden habe, auch so ein bisschen darum, ob das jetzt auch so weitergeht, dass sie sich eben auf diesen verschiedenen Belegen auch die großen Titel so ein bisschen aufteilen. Ja. Also Sinner eher die Hartplätze und Alcaraz dann, ja, dass der eher die Erfolge auf den natürlichen Belegen dann feiern wird. Und diese Tendenz sehe ich auf jeden Fall auch, wobei es ganz witzig ist. Ich wusste ja, dass die Frage kommt natürlich. Ich habe mir die Sprachmemos von Stefan ja vorher auch schon angehört und habe mir daraufhin mal das Head-to-Head der beiden einfach nochmal angeschaut. Und da war es am Anfang witzigerweise ziemlich genau andersrum. Da hat nämlich Alcaraz die ganzen Duelle auf Hartplatz gewonnen und Sinner die Partien auf Sand und Rasen. Das war aber auch schon 2021, 2022. Da waren die beiden und vor allem Sinner auch natürlich noch nicht die Spieler, die sie jetzt vielleicht heute sind. Und Richtung 2023 hat sich das dann auch gewandelt, muss man sagen. Das sieht man auch an den Zahlen. Auch da habe ich mal ein bisschen gestöbert bei Tennis Abstract. Sinner hat auf Hartplatz eine Siegquote über die Karriere hinweg von 77%. Auf Sand sind es 69% und auf Rasen 70%. Und Alcaraz, der hat eben auf Hartplatz die schlechteste Quote mit 74% und dann aber auch eine deutlich bessere als Sinner auf Sand mit 81% und Rasen sogar knapp 89%. Also ich weiß, das waren jetzt viele
tolle
Zahlen,
Analyse,
aber wenn man
sehr gute Werte.
Aber wenn man es sich jetzt nochmal vor Augen führt, ist das schon echt beeindruckend, finde ich, gerade von Alcaraz Seite. Und da kann man diese Tendenz eben schon auch, ja, festhalten. Das erinnert mich auch so ein bisschen wieder an die Damen bei Swiatek und Sabalenka. Da ist es ja ganz ähnlich, dass die sich die Stärken da so ein bisschen aufteilen. Ich glaube, wenn es auch um die Titel nachher geht, dass Alcaraz vielleicht so ein bisschen den Vorteil hat, einfach weil, ja, er, glaube ich, eher die Fähigkeit hat, sich auf Hartplatz dann doch nochmal mehr durchzusetzen, als Sinner das auf Sand andersrum hat. Auch wenn ich trotzdem glaube, dass Jannik Sinner vielleicht auch irgendwann mal die French Open gewinnt. Aber das wird vielleicht dann eher so sein, wie Roger Federer das mal gemacht hat, halt so eine einmalige Sache. Und dann ist es eben keine Regelmäßigkeit geworden. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber da hat dann Alcaraz natürlich auch den Vorteil, dass es eben mehr Hartplatz-Grand Slams gibt. Und auf Rasen sehe ich ihn eben aktuell auch noch vorne. Und was jetzt bis jetzt natürlich noch gar keine Rolle bei mir gespielt hat in der Analyse, sind natürlich weitere Gegner. Du hast eben dieses Stichwort Big Two angesprochen. Liegt einfach daran, dass ich wirklich kaum jemanden sehe, der da wirklich regelmäßig seine Finger im Spiel haben kann. Ja, vielleicht mal ein Medvedev auf Hartplatz oder vielleicht auch doch mal ein Sascha Zverev auf Sand. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, sehe ich vor meinem inneren Auge echt schon eine Dominanz der nächsten, ja, wie du sagst, Big Two in den kommenden Jahren. Und ich glaube, die werden dann auch die Grand-Slam-Titel zumindest meistens dann untereinander aufteilen, wie es dann auch in diesem Jahr eben der Fall war. Aber ich bin gespannt, was du daraus zu sagst.
Oder mal so ein Linkshänder wie Jack Draper, da kommen wir gleich noch zu. Da gibt es ja auch nicht so ganz so viele vorne, die mit links spielen. Und dann wirklich sehr, sehr, also wenn wir Nadal da mal abziehen und so, finde ich eigentlich auch spannend. Grundsätzlich wirklich sehr interessant, auch was du da rausgefunden hast noch bei Tennis Abstract. Das ist für all diejenigen, die jetzt vielleicht im Tennis nicht so ganz tief drin sind, wirklich so eine Seite. Da geht es wirklich um abstrakte Tenniswerte, um ganz viele Zahlen, die man da rauslesen kann. Und die Prozentzahlen, die du jetzt hier präsentiert hast, sind natürlich echt interessant, um das alles mal so einzuordnen. Ich glaube auch, und obwohl jetzt zum Beispiel jemand wie Alcaraz hier rausgefallen ist, ziemlich früh, haben wir den natürlich weiterhin sowas von auf der Rechnung. Darüber habe ich letzte Woche mit Stefan auch schon gesprochen, dass wir uns da gar nicht so viele Sorgen machen, weil das einfach passieren kann. Und das will ich hier eigentlich auch nochmal unterstreichen. Die sind ja beide noch sehr, sehr jung und haben beide dann auf verschiedenen Belegen scheinbar, und das passt zu deiner Analyse dann, echt noch Luft nach oben. Und das ist ja schon fast ein bisschen beängstigend, dass die sich dann auf dem jeweils etwas schwächeren Belag in Anführungszeichen vielleicht sogar noch steigern können. Und dann ist echt die Frage, wer da rankommen kann. Und ich finde auch gerade in dem Duell gegen Fritz, also jetzt in Bezug auf Sinner, ein Aufschlag, ein sehr guter erster Aufschlag, das ist das eine. Den hat Sascha Zverev auch. Der hat gerade in dieser Saison wieder sehr, sehr gut serviert. Aber das, was in den Ballwechseln dann passiert, mit dieser Leichtfüßigkeit, mit dieser Fähigkeit, sich sehr gut zu bewegen, das sehe ich eigentlich bei Alcaraz und bei Sinner, also bei beiden, sehr, sehr gut. Aber das sehe ich auch bei vielen anderen dann nicht so stark. Und ich finde, da liegen dann auch nochmal viele Unterschiede. Also Stichwort Beinarbeit. Bei Zverev sagt man immer, für seine Größe bewegt er sich auch wirklich richtig gut. Der hat aber dann vielleicht vorne am Netz die ein oder andere Schwäche. Es ist schon wirklich nicht so leicht. Du brauchst echt ein Gesamtpaket, um den beiden, glaube ich, in der nächsten Zeit das Wasser reichen zu können. Ich bin mal gespannt, wie das alles so weitergeht. Aber dann lass uns vielleicht noch einen schnellen Blick werfen auf die, die da vorher dann rausgeflogen sind. Zum Beispiel Jack Draper, der hat verloren gegen Jannik Sinner in 3 Sätzen, hat aber ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt. Und Francis Tiafoe, der hat in 5 Sätzen verloren im US-amerikanischen Duell gegen Taylor Fritz. Vielleicht mal so allgemein gefragt, was bleibt dir von den beiden so im Kopf?
Erstmal sind es wirklich beides Halbfinalisten, mit denen ich nicht unbedingt gerechnet habe vor dem Turnier. Mit Tiafoe vielleicht noch eher als mit Draper, weil der auch eine sehr gute Vorbereitung eigentlich insgesamt gespielt hat. Vielleicht fange ich da mit Tiafoe auch einfach mal kurz an. Der hatte ja Olympia auch extra ausgelassen, um bei den US Open richtig durchzustarten. Ist jetzt Definitionssache, ob er es geschafft hat. Ich würde schon sagen, dass der Plan einigermaßen aufgegangen ist. Ich muss sagen, ich habe nicht das ganze Match gesehen im Halbfinale. Das lief dann ja auch wieder mitten in der Nacht. Aber schien relativ lange eine ausgeglichene Partie gewesen zu sein, bis so Mitte des 4. Satzes, wo er dann angefangen hat zu schwächeln. Da musste er dann auch gegen den Satzverlust verlieren, hat mit 40-15 oder bei 40-15 2 Doppelfehler geschlagen und dann das Spiel und den Satz hergegeben. Und da ging dann in Satz 5 wirklich gar nichts mehr. Er hat ja auch gesagt, dass er dann einfach auch gar keine Energie mehr hatte, weil er nervlich einfach so am Ende war, und dann ist er einfach total eingebrochen, obwohl er laut eigenen Aussagen, glaube ich, wirklich alles probiert hat. Er meinte sogar, er hätte, glaube ich, Gurkensaft gegoogelt, gegurgelt. Also interessante Maßnahmen, aber es hat am Ende eben nicht geholfen. Und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was er in der Zukunft oder für die Zukunft in den Griff bekommen muss, dieses Nervenproblem. Und das ist auch witzigerweise, oder was heißt witzigerweise, aber interessanterweise was wir bei Draper eben auch gesehen haben, der ja auch körperlich wirklich sehr zu kämpfen hatte in seinem Match gegen Jannik Sinner dann am Ende.
Findest
generell
du?
Muss man, ja, hat man gar nicht gesehen, oder?
Nee.
Nee, genau. Also ich glaube, es hat wahrscheinlich jeder mitbekommen, weil es war gefühlt danach auch irgendwie das Thema. Aber ja, da hat er sich dann ja mehrfach übergeben. Ich glaube, mit Beginn des 2. Satzes ging das irgendwie schon los. Und das ist ehrlicherweise auch was wir schon öfter von ihm gesehen haben. Ich erinnere mich noch an die Australian Open, wo das auf jeden Fall auch der Fall war, und da war es eben auch ein Nerventhema, hat er danach gesagt. Also da haben beide schon ähnliche Muster gezeigt im Halbfinale, und das ist für beide wirklich was sie in den Griff bekommen müssen, weil ich finde auch bei Draper, der hat wirklich wahnsinnig großes Potenzial. Du hast die linke Hand eben schon angesprochen, ja, wodurch er grundsätzlich echt viele Vorteile hat. Er bewegt sich eben auch gut, er spielt variabel, kann den Gegner überraschen. Seine Vorhand ist eine Waffe, aber der Körper, der muss halt eben mitmachen, sonst hilft das halt am Ende alles nichts. Und da ist halt die Frage, ob er mit so einer Stresssituation das nächste Mal dann wieder besser umgehen kann. Es wäre ihm zu wünschen, weil ich glaube, dann könnten wir echt viel Spaß mit ihm haben. Er hatte natürlich auch ein bisschen Glück zugegebenermaßen mit dem Draw, dadurch, dass es nicht zu dieser Drittrundenpartie gegen Carlos Alcaraz gekommen ist, die ja flach gefallen ist, dadurch, dass er einfach vorher verloren hat. Dadurch war dann der Weg relativ frei erstmal, aber er hat es dann trotzdem beeindruckend gemacht. Hatte dann auch dem Minor im Viertelfinale keine Chance gelassen und hat bis zum Halbfinale eben wirklich keinen Satz verloren. Also das ist wirklich stark, vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, also für mich ist Jack Draper in jedem Grand Slam Turnier eigentlich immer das Dark Horse, aber er wird dieser Rolle irgendwie nie gerecht. Und jetzt hat er das endlich mal so ein bisschen geschafft, und ich bin wirklich sehr gespannt, was er in den nächsten Monaten noch zeigen kann. Gilt für Tiafoe an sich eigentlich genauso. Da frage ich mich auch immer so ein bisschen, ob er es schafft, die Leistung einfach konstant genug abzurufen, weil an sich zeigt er ja wirklich ein spektakuläres Tennis. Auch ähnlich wie Draper kann er auch mit der Variabilität seinen Gegner überraschen. Aber er muss es halt eben noch konstanter zeigen. Trotzdem war es auch für ihn, glaube ich, ein guter Erfolg. Nachdem er auch ein schwieriges erstes Halbjahr hatte, hat sich ja jetzt auch einen neuen Coach noch an die Seite geholt nach Wimbledon mit David Witt, der ja vorher mit Pegula unter anderem gearbeitet hat. Das scheint bis jetzt auch sehr gut zu laufen. Aber ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich glaube, beide werden noch ein bisschen zu knabbern haben an dieser Halbfinalniederlage, aber trotzdem von beiden auch ein starkes Turnier. Also da kann man durchaus den Hut vorziehen.
Auf jeden Fall. Ja, Jack Draper, da muss ich ja sagen, also Stefan, da muss ich ihm vielleicht auch mal Credits da lassen. Der hat ihn schon lange auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Der hat auch immer einen guten Riecher bei sowas und hast schon gesagt, ja, Draw ein bisschen aufgegangen und Dark Horse. Aber ich habe es mir wirklich auch mal angeschaut, denn ich bin ja auch, wie ihr zu Hause jetzt vielleicht mittlerweile auch schon mitbekommen habt, viel im Tischtennis auch unterwegs. Und da sind in der Weltspitze tatsächlich viele Linkshänder mit dabei und Linkshänderinnen. Wobei mehr Linkshänder tatsächlich, bei den Herren ist dann doch noch ein bisschen mehr. Und ich habe mich gefragt, warum das im Tennis eigentlich gar nicht so ausgeprägt ist. Weil wenn man da mal guckt, ja, Draper, der jetzt sich da so ein bisschen nach vorne spielt. Wir haben noch jemanden wie Ben Shelton. Früher hatten wir noch mal jemanden wie Shapovalov, aber ist ja auch nicht mehr so richtig weit vorne. Und dann sind da ansonsten erstmal ganz viele Rechtshänder. Deswegen finde ich das schon spannend, weil so jemand wie Draper mit einem guten Aufschlag, wenn er da einen tollen Winkel rausbekommt mit dem Slice nach außen oder auch durch die Mitte, wo er sich dann wegdreht vom Return-Spieler, das war zum Beispiel auch stark zu sehen gegen Deminor. Den musst du auch erstmal so beherrschen in drei Sätzen. Das fand ich auch echt stark. Also da bin ich auch wirklich mal gespannt. Und Tiafoe, ja, der passt natürlich wunderbar da rein ins Arthur Ashe Stadium, ist klar. Der muss das dann nochmal, ja, auf der restlichen Tour sozusagen auch beweisen. Der ist immer gefährlich, gebe ich dir vollkommen recht. Der hat natürlich auch ein echt schwieriges Head-to-Head gegen Fritz gehabt. Da stand da ganz hoch negativ. Also ist jetzt auch nicht unbedingt sein Lieblingsgegner. Aber wollen wir das bei diesen beiden vielleicht auch nicht zu lang werden lassen. Lass uns lieber mal den Wechsel rüber machen zu den Damen. Da gab es das Finale Sabalenka gegen Pegula. 7-5, 7-5. Stefan hatte mit Sabalenka als Siegerin recht. Ich habe so richtig doll daneben gelegen, aber es war auch ein bisschen, um mal ein bisschen so was auszuprobieren. Ich habe ja Navarro gegen Muchova gesagt und dass Navarro dann die US Open gewinnt, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Aber ich lasse dir gerne auch hier den Vortritt, deinen Take vielleicht zu diesem etwas kuriosen Verlauf des Finals. Gutes Finale insgesamt, 7-5, 7-5 Sabalenka, was sagst du dazu?
Also erstmal fand ich es trotzdem gut, dass du dich bei was getraut hast, ja. Das ist aller Ehren wert. Aber ja, natürlich ist Sabalenka als Favoritin vielleicht sogar ins Turnier, aber auf jeden Fall in dieses Match gegangen. Sie hatte ja auch das letzte Duell der beiden im Finale von Cincinnati für sich entschieden. Pegula hat es auch vor dem Match gesagt, sie hat an sich schon das Spiel, um Sabalenka zu nerven. Und sie hat es teilweise auch geschafft, würde ich sagen. Sie ist diese Partie wirklich beherzt angegangen, hat immer wieder versucht, das Tempo zu entschärfen, war direkt mutig beim Return und hat Sabalenka dadurch eben auch in die Ballwechsel bekommen, wo sie zu Beginn dann durchaus auch Fehler gemacht hat. Es gab dann ja auch direkt das frühe Break zum 2-1. Aber du hast es angesprochen, es war schon ein kurioser Verlauf, weil es gab wirklich einige Momente, wo das Momentum dann auch die Seiten gewechselt hat. Nach dem frühen Rückstand konnte Sabalenka dann ja echt die Partie oder den ersten Satz zumindest ziemlich schnell drehen, ist dann mit 5-2 in Führung gegangen. Dann hatte Pegula wieder ein bisschen die bessere Phase, konnte auf 5-5 ausgleichen und dann hat Sabalenka den Satz aber am Ende mit 7-5 doch für sich entschieden und genau so ging es im zweiten Satz eigentlich auch weiter mit dieser Achterbahnfahrt. Da hat Sabalenka wieder losgelegt wie die Feuerwehr, hatte sogar Breakball um mit Doppelbreak mit 4-0 in Führung zu gehen. Hat sie dann nicht geschafft, hat sich dann gerecht, indem dann Pegula wieder 5 Spiele in Folge gemacht hat und bei 5-3 dann plötzlich zum Satz aufgeschlagen hat. Dann wissen wir ja, wie es ausgegangen ist. Ja, dann hat Sabalenka nämlich wieder 4 Spiele am Stück gewonnen und das Match damit auch. Und das, ja, hat dann dieses Auf und Ab wirklich perfekt gemacht. Aber das war eben auch sehr, sehr spannend. Und ich fand es eigentlich schön zu sehen, weil gerade bei den Damen in den letzten Jahren gab es ja doch auch ein paar Finals, bei denen die Spannung so ein bisschen gefehlt hat, ehrlicherweise. Aber ich habe da sehr gern zugeschaut. Und ich glaube, das Publikum vor Ort hat das auch anerkannt und ja auch wirklich gut Stimmung gemacht und auch fair für beide. Stefan wird gleich auch noch mal ein bisschen was zu den Gründen sagen, warum Sabalenka da jetzt am Ende erfolgreich war. Nur vorher noch ein paar Sätze auch zu mir, weil mir eben auch noch einige Dinge darüber hinaus aufgefallen sind. Einerseits, und auch das hat Pegula schon vor dem Match erwähnt, ihr war bewusst, dass sie eine gute Aufschlagleistung braucht. Und das ist ihr leider nur sehr begrenzt gelungen. Sie hat insgesamt 67% der ersten Aufschläge ins Feld gebracht. Das ist in Ordnung. Aber was negativ auffällt, ist eben auch die Erfolgsquote. Wenn sie dann eben in den anderen 33% der Fälle über den zweiten Aufschlag gehen musste. Da war sie nämlich nur jedes fünfte Mal erfolgreich und ist da natürlich jedes Mal unter Druck geraten. Und das sind eben auch die Chancen, auf die Sabalenka eben wartet. Und gerade gegen Ende des Matches war das dann eben auch wieder ein entscheidender Faktor. Und was auch sehr auffällt, auch mit dem Blick auf die Zahlen, ist die Erfolgsquote am Netz. Da steht am Ende 78% bei Sabalenka und nur 36% bei Pegula. Und das finde ich gerade deswegen so interessant, weil Pegula eigentlich nur selten wirklich freiwillig ans Netz gekommen ist, sondern sie wurde oft durch Stopbälle von Sabalenka dorthin gelockt. Und das ist wirklich was, was in diesen zwei Wochen in New York nochmal aufgefallen ist, finde ich, wenn man Sabalenkas Matches verfolgt hat. Ich möchte jetzt nicht direkt sagen, dass wir eine neue Arina Sabalenka gesehen haben, die ihr Spiel jetzt von Grund auf verändert hat, weil dieses Power-Tennis, das man mit ihr verbindet, das ist immer noch ihr A-Game, sage ich mal. Aber sie hat es in den letzten Monaten ergänzt um eine deutlich variablere Spielweise. Ich kann gar nicht mehr genau beziffern, wann das angefangen hat, aber es ist mir eben jetzt nochmal aufgefallen, gerade auch immer in den wichtigen Momenten. Ich erinnere mich da beispielsweise an das Halbfinale gegen Emma Navarro auch zurück, als es da im zweiten Satz in den Tiebreak ging, da hat sie auch deutlich variabler gespielt. Mal Slice, mal Stops, mal ist sie selbst ans Netz gekommen. Und das ist halt was, was für die Zukunft, glaube ich, kein Nachteil für sie sein wird. Bislang wussten die Gegnerinnen ja immer relativ genau, was sie von einem Match gegen sie erwarten können. Und da ist jetzt vielleicht nochmal eine neue Variable hinzugekommen, die vielleicht nicht ganz so vorhersehbar ist. Und das fand ich durchaus auch sehr spannend an der Partie.
Willst du etwa sagen, dass Arina Sabalenka kurz davor ist, sich einen Plan B zu organisieren? Ich habe nämlich oft schon, auch ich glaube ich hier im Podcast auch das ein oder andere Mal schon gesagt, dass ich oder dass wir natürlich alle wissen, wenn ihr A-Game da ist, wie schwer das ist, wie viel Power sie hat. Da kam jetzt ja auch wieder eine super interessante Statistik nochmal raus, dass sie im Durchschnitt bei den, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, bei den US Open die schnellste Vorhand geschlechterübergreifend gespielt haben soll. Da habe ich mich erst total gewundert, dann habe ich aber gedacht, okay, bei den schnellsten Vorhänden auf der anderen Seite ist dann vielleicht diese Komponente Spin auch noch, dann hast du eine etwas andere Flugkurve. Sabalenka spielt sehr flach, sehr hart, aber trotzdem ist das natürlich total interessant, so ein Fact zu sehen. Dass sie
das
da
war ja auch total unangenehm, ne? Das war ja auch ganz witzig, als sie im On-Court-Interview darauf angesprochen wurde und da wirkte sie echt fast eher so ein bisschen peinlich berührt, als sie das gehört hatte.
Auf jeden Fall. Aber ist interessant, was du sagst, mit etwas mehr Variabilität, mit dem Stop und dem Slice, weil ich habe nämlich sonst häufig auch wirklich gesagt, wenn es mal nicht so lief, dann dass sie trotzdem mit dem Kopf durch die Wand und so und dass sie dann auch mal eben, ja, unglaublich viele Unforced Errors gemacht hat und vielleicht entwickelt sich da in ihrem Spiel auch was. Grundsätzlich finde ich, kann man natürlich bei ihr immer sagen, dass sie eigentlich das Geschehen steuert und wenn sie das mal nicht steuert, weil die Gegnerin total viel riskiert, zum Beispiel beim Return, dann ist es eben eine Frage der Konstanz und Pegula hat zwischendurch sehr gut retourniert, aber macht das wirklich mal über die komplette Dauer eines Matches. Und dass du da natürlich dann Schwankungen drin hast, ist ja auch total klar. Und dann ist es eben schwer, gegen Sabalenka zu gewinnen, die auch hier bei diesem Turnier mal wieder gezeigt hat, dass sie sich aus etwas schwächeren Phasen echt ganz gut wieder befreien kann. Wir haben noch eine dritte Sprachnachricht, die bezieht sich jetzt auf die Damen von Stefan und die spiele ich jetzt mal ab.
So, hallo nochmal und direkt das Geständnis vorab, dass ich vom Damenfinale leider nur Teile sehen konnte, da es mir an dem Abend echt nicht gut ging und ich einige Symptome eines Hitzschlags nach dem Lauf aufgewiesen habe. Was ich sehen konnte, war aber ein gutes und spannendes Match, in dem Pegula echt alles reinwarf. Nur für mich fühlt es sich trotzdem immer so an, als wäre Sabalenka hier diejenige, die über den Ausgang stets entscheidet. Hätte sie ihre Fehler aus dem Vorjahr wiederholt und Pegula tat wie Goff damals echt einiges dafür, dass der Frustlevel bei Sabalenka ansteigen musste, dann wäre es ihr wohl wieder aus den Händen gelitten. Nur diesmal hat, finde ich, Sabalenka gezeigt, dass sie einfach wirklich dazugelernt hat und dann eben auch den Faden wieder finden kann, wenn sie doch mal ein wenig aus dem Tritt gerät. Das habe ich ihr davor mal ein bisschen vorgeworfen, also da hat sie echt dazugelernt, daher für mich auch hochverdiente Siegerin. Und ich freue mich auch, dass ich ihr auch nach dem Power-Ranking die Stange gehalten habe und den Tipp wiederholte. Nicht switchte, gell Dennis? Jedenfalls hat Sabalenka jetzt etwas geschafft, was nicht mal Serena Williams ja gelungen ist. Und ich hoffe, ihr seid da jetzt auch ein bisschen so erstaunt wie ich, als ich das bei meiner Recherche zu Serena mal feststellte. Sabalenka hat jetzt beide Hartplatz-Grand-Slams in einem Kalenderjahr gewonnen. Das hat Serena, obwohl sie ja 13 Stück auf Hartplatz gewonnen hat, nie geschafft. Und auch hier würde ich gerne wieder den Spieß umdrehen und zur Abwechslung euch die Fragen stellen. War das jetzt bei Pegula auch der große Durchbruch, nachdem sie jetzt den Viertelfinale-Fluch besiegt hat? Sehen wir sie jetzt öfter im Finale oder wird es eher eine Ausnahme bleiben? Also nur unter bestimmten Bedingungen, wie hier vielleicht mit dem Fans im Rücken. Und meine zweite Frage, Wer ist jetzt eigentlich die beste Spielerin in dem Jahr? Und wer wird vielleicht auch langfristig mehr Grand-Slam-Titel holen? Also gibt es ja zwei Kandidatinnen, die da jetzt momentan ein bisschen dominieren, Sabalenka und Swiatek. Lange war ich da bei beiden Sachen bei Swiatek und man darf jetzt auch nicht den Fehler machen zu vergessen, dass sie außerhalb der Grand Slams erfolgreicher war als Sabalenka dieses Jahr. Klar, die hatte auch ein bisschen ja, private Turbulenzen zu überstehen, aber trotzdem war Swiatek da erfolgreicher, sogar auf Hartplatz hat sie mehr Titel geholt außerhalb von Grand Slams. Trotzdem scheint die ja abseits von Paris so ein kleines Grand Slam-Problem zu haben und es steht nur noch 5-3 bei den einzelnen Grand Slams aus Sicht von Swiatek, die ist natürlich jünger. Trotzdem hat jetzt Sabalenka auf Hartplatz schon ein bisschen Dominanz bewiesen und damit eben mindestens mal zwei gute Chancen pro Jahr und ist auch auf Rasen bisher besser unterwegs. Also was meint ihr? Schöne Grüße aus Stockholm an alle und ja, wir hören uns dann hoffentlich nach dem Lever Cup wieder.
Ja, schöne Grüße zurück. Das muss ich jetzt erstmal ein bisschen ordnen. Viel Input von Stefan. Erstmal gute Besserung. Hörte sich ja wirklich nach einem sehr, sehr heißen Lauf da vor Ort an. Danke nochmal für den Seitenhieb bezüglich meiner Tipps. Die Geschichte mit Serena, die ist natürlich echt interessant, war mir so auch noch nicht bewusst. Also klar, man sieht dann ja auch oft über Social Media nochmal den einen oder anderen Fact, der dann so rausgestellt wird oder so, aber das ist dann echt spannend. Naja, und dann lass uns mal auf diese beiden Fragen fokussieren. Die erste geht ja so ein wenig in die Richtung, wie sie auch bezüglich Taylor Fritz gestellt wurde, ob das jetzt eher die Ausnahme war oder bei Fritz war es ja sozusagen die goldene Chance oder ob das bei Pegula vielleicht öfter vorkommen könnte. Die Frage gebe ich jetzt mal an dich weiter, Sophie.
Also ich glaube zumindest, dass ihr diese Erfahrung mit diesem Finale für die Zukunft nur helfen kann. Sie hat mich da durchaus auch beeindruckt, da überhaupt noch in jedem Satz nochmal zurückzukommen, auch wenn es am Ende jetzt nicht von Erfolg gekrönt war. Aber mich persönlich hätte es zum Beispiel auch nicht überrascht, wenn der zweite Satz ganz schnell vorbei gewesen wäre, wie es ja manchmal dann so der Fall ist nach einem engen ersten Satz. Ob sie nochmal die Chance bekommt auf Wiedergutmachung. Schwierig. Generell war sie auch eher eine Spätstarterin, hatte früh in ihrer Karriere auch viele Verletzungen. Jetzt hat sie sich eigentlich sehr konstant auch entwickelt. Ich frage mich aber eben so ein bisschen, ob sie vielleicht nicht langsam an ihrem Limit spielerisch angekommen ist. Sie ist ja jetzt mit 30 Jahren, ja, nicht zwingend alt, aber schon im Herbst ihrer Karriere angekommen, würde ich sagen. Und es drängen eben sehr viele jüngere Spielerinnen auch von unten. Eine Mira André war zum Beispiel, fällt mir da jetzt irgendwie ein. Also das wird zumindest nicht einfacher. Auf Hartplatz hat sie vermutlich schon die beste Chance, zumal es ja auch dann eben zwei Hartplatz-Grand Slams im Jahr gibt. Aber so Matches wie jetzt zum Beispiel gegen Swiatek im Viertelfinale, was sie dann recht glatt gewonnen hat, da kann ich mir halt auch vorstellen, dass das nächstes Mal anders ausgeht. Und sie hat an sich vielleicht schon das Potenzial, nochmal das Endspiel eines Grand Slams zu erreichen, wenn sie in der Form ist, in der sie auch jetzt war. Aber für mich ist so ein bisschen der Haken, dass ich immer das Gefühl habe, dass sie dann doch auch darauf angewiesen ist, dass zumindest Swiatek und Sabalenka eben keinen Sahnetag erwischen. Weil dann sehe ich Pegula eigentlich immer den Kürzeren ziehen. Aber ich glaube, selbst ohne Grand Slam-Titel hat sie sehr viel aus ihrer Karriere rausgeholt. Sie hatte das Vergnügen ja auch schon mehrfach im Doppel. Sollte man ja auch nicht vergessen. Und ja, immerhin konnte sie eben auch beweisen, dass sie diesen Viertelfinalfluch bei Grand Slams brechen kann. Das hatte Stefan ja auch schon erwähnt. Und was sie auch beweisen konnte ist oder unterstreichen konnte, ist, dass sie doch auch mehr ist als nur die Tochter einer Milliardärin. Ich muss sagen, mir wurde dieser Fakt ein bisschen zu oft hervorgehoben in der Berichterstattung die letzten Tage. Aber um die Frage jetzt nochmal klar zu beantworten, also dieser Finalerfolg, der muss keine Ausnahme bleiben. Ich glaube aber, zum Titel wird es am Ende nicht mehr reichen in ihrer Karriere.
Das ist ganz interessant, dass du das so einordnest, denn das geht so ja schon so in die Richtung, wie ich es vielleicht auch grob gemacht hätte. Ich habe mir hier aufgeschrieben, dass ich Pegula etwas näher dran sehe als Taylor Fritz. Und so wie du das gerade beschrieben hast, so in so einer Lauerstellung dahinter, auch abhängig von denen, was die vor ihr machen, klar. Aber ich finde auch, dass, ja, wie du schon gesagt hast, es muss jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein. Ob es für ganz vorne reicht, kann ich auch nicht so richtig sagen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, ich habe sie noch nie kommentiert, ist mir aufgefallen. Mir ist das Match noch nie zugeteilt worden mit Jessica Pegula. Es hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber klar, diese Zeit jetzt zuletzt auf Hartplatz, Toronto, der Sieg, dann Cincinnati und US Open Finale. Jetzt ist sie die neue Nummer 3 der Welt. Das ist schon nicht von der Hand zu weisen, dass die gerade vor allen Dingen auf diesem Belag jetzt hier echt richtig gut drauf ist. Und dann lass uns noch über diese zweite Frage sprechen von Stefan. Er hat ja so ganz platt eigentlich gefragt, wer ist denn eigentlich gerade die beste Spielerin in diesem Jahr? Und dann natürlich auch noch ein bisschen weitergedacht, kann es langfristig sein? Zwei Namen geistern ihm da im Kopf rum, ist klar, wer gemeint ist, Sabalenka und Swiatek. Bin ich gespannt, wie du das einordnest.
Ich finde es echt ein bisschen schwierig, ne? Also gerade was die Zukunft angeht. Deswegen starten wir vielleicht einfach mit der Gegenwart. Also wenn man jetzt aufs Race guckt, und das ist ja eigentlich rein zahlentechnisch die ideale Antwort, sage ich mal, oder die reelle Antwort, dann ist Iga Świątek da ja aktuell vorne. Ich glaube mit rund 400 Punkten. Also der Vorsprung ist schon ein bisschen eingeschmolzen, aber er ist eben noch da. Wenn ich es jetzt aber rein gefühlstechnisch einfach mal beurteile, dann, ja, ich hoffe, ich lasse mich da nicht so von der Aktualität leiten, aber an sich ist es für mich übers Jahr gesehen, glaube ich, trotzdem gerade Sabalenka, die das stärkere Jahr vielleicht hatte, weil die wäre vielleicht jetzt auch schon die Nummer eins, wenn sie nicht Wimbledon hätte auslassen müssen, verletzungsbedingt. Und bei dem French Open war sie im Viertelfinale ja auch angeschlagen. Andererseits muss man natürlich sagen, im Frühjahr sah das noch ganz anders aus. Also da hat Świątek ja wirklich stark gespielt, hat Indian Wells gewonnen und dann bei den großen Sandplatzturnieren ja wirklich alles dominiert, inklusive dann eben auch den French Open wieder. Und ja, bei Olympia ja immerhin auch Silber geholt, auch wenn es jetzt nicht das ist, was sie wollte. Vielleicht muss man es da wirklich so ein bisschen in zwei Jahreshälften aufteilen, wenn man die Frage beantworten möchte. Ich will mich da eigentlich gar nicht so festlegen, auch wenn jetzt alle die Augen verdrehen werden, aber vielleicht traust du dich ja gleich dann noch mehr. Wenn es jetzt so um die Zukunft geht und zum Beispiel auch um die Grand Slam-Titel, ich glaube, das hatte Stefan ja auch angesprochen, dann fällt es mir schon ein bisschen leichter. Da tue ich mich einfach leichter, auf Sabalenka zu setzen. Das hängt einerseits auch mit ihrer Hartplatzstärke zusammen und eben dem Fakt, den ich eben bei Pegula schon erwähnt habe, dass es da eben zwei Grand Slams im Jahr geht, gibt und dass ich sie eben auch auf Rasen vorne sehe. Das ist halt echt noch eine kleine Schwäche von Świątek. Das heißt, eigentlich hat die nur in Paris den Vorteil, auch wenn sie wahrscheinlich in New York irgendwann auch den Titel nochmal holen wird. Und ja, Sabalenka hat jetzt abseits der Grand Slams nicht so viele Titel gesammelt, dieses Jahr sogar auch nur einen, abgesehen jetzt eben von den zwei großen. Aber wir reden jetzt eben dann gerade mal von den Grand Slams und da hat sie wirklich eine unglaubliche Konstanz in den letzten 2 Jahren entwickelt. Bei Świątek habe ich da immer eher ein bisschen das Gefühl, dass die vielleicht doch mal einen Aussetzer hat. Und bei Sabalenka spielt eben für mich auch dieser Faktor eine Rolle, den Stefan eben bei seiner Analyse schon angesprochen hat. Und zwar diese neu gewonnene Fähigkeit, ihre Nerven schnell wieder in den Griff zu bekommen, auch wenn es mal gegen sie läuft. Sie war gerade bei Grand Slams lange Zeit gefühlt, finde ich, ihre oder selbst ihre größte Gegnerin, weil ihr oft der Kopf im Weg stand und sie ist oft früh ausgeschieden, obwohl sie auf der Tour schon total etabliert war. Und wenn sie das jetzt wirklich dauerhaft abstellen oder reduzieren kann, dann ist das, glaube ich, eine extrem gute Voraussetzung. Und da sehe ich sie aktuell vielleicht für die Zukunft ein bisschen weiter vorne. Aber ja, Prognose ist halt auch, ne, wie geht das Sprichwort, die Kunst, sich zu kratzen, bevor es juckt. Da werfe ich dann jetzt gerne einen Euro ins Sport1-Phrasenschwein. Aber ja, einfach
Okay.
immer schwierige Sache. Aber du kannst dich natürlich gern auch nochmal probieren.
Ja, ist witzig, weil so ganz klar festgelegt habe ich mich auch nicht. Ich hätte jetzt auch eher so ein bisschen beschrieben, wie ich das wahrgenommen habe. Und ich finde, da muss man echt unterscheiden zwischen zwei Dingen. Das eine sind natürlich wirklich die nackten Zahlen, die Erfolge, auch abseits der Grand Slams. Du hast das schon angesprochen. Wer hat da eigentlich wie viele Turniere gewonnen? So, das ist so in Richtung Tennis Abstract. Das kann man nicht irgendwie, da kann man nicht so viel, ja, argumentieren oder sich noch dazu denken. Aber ich finde, Sabalenka hat von dem, was sie uns so zeigt, total aufgeholt. Also, sie hat doch total so diese Lebensfreude und diese Lockerheit. Und ich glaube, dass ihr das total gut tut, im Kontrast auch zu dem, was wir vielleicht bei Świątek sehen, die immer
Ja,
sehr
voll.
engstirnig aussieht und das so nach außen trägt, die vielleicht auch ein bisschen überspielt ist. Świątek hat in diesem Jahr, ich habe hier mal nachgeschaut beim Tennis Explorer, ich hoffe, dass die Zahl stimmt, 68 Matches gespielt bis dato. Das sind 11 mehr als Sabalenka. Und wir haben sie dann nach schweren Niederlagen jetzt schon mehrfach da irgendwo im Gym auf dem Boden liegen sehen, teilweise mit Tränen. Und ich finde, ja, vielleicht ist das auch so ein Bereich, der das Ganze in Richtung Zukunft dann beeinflussen kann, dass die beide ihre Möglichkeiten haben auf den verschiedenen Belägen und so. Das ist alles total klar. Aber ich glaube, dass gerade so einer Sabalenka, die vielleicht spielerisch noch besser wird, die noch einen Plan B mit dabei hat, die sowieso vielleicht den besseren Aufschlag hat, diese Lockerheit einfach sehr, sehr gut zu Gesicht steht. Und damit meine ich auch dieser Umgang mit dem Team. Also die machen ja den ganzen Tag eigentlich nur Faxen und der Physio hat einen Tigerkopf auf dem Kopf oben drauf tätowiert und so. Also wahrscheinlich nicht für immer, aber zumindest fürs Finale. Und das finde ich, ist schon eigentlich ganz, ganz schön zu sehen. Deswegen würde ich diesen Satz nochmal so rausheben. Für mich hat Sabalenka aufgeholt. Und jetzt ist eben die Frage, wie es sich weiterentwickelt. Aber da traue ich mich jetzt auch nicht so ganz weit raus, ehrlich gesagt. Das müssen wir sehen. Und bei den Damen wissen wir sowieso auch, da ist in den letzten Jahren immer schon so viel auch passiert. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Modus tatsächlich zusammen. Habe ich mich letztens übrigens auch gefragt. Es steht jetzt hier nicht in unserem Skript oder irgendwas, aber fand ich ganz interessant. Für die Damen ist es ja immer so, die reisen zu jedem Turnier an und der Modus ist immer gleich. Die spielen immer Best of Three und guter Tag, schlechter Tag und schnell bist du vielleicht mal irgendwo raus. Und bei den Herren ist mit diesem Best of Five, mit dieser längeren Spielzeit vielleicht die Wahrscheinlichkeit noch etwas höher, dass sich der vermeintlich bessere Spieler dann am Ende durchsetzt. Aber das ist jetzt wirklich nur noch so ein Gedanke nebenbei. Wir müssen vielleicht auch hier bei den Damen auch nochmal auf die Halbfinalistinnen schauen, zumindest kurz. Emma Navarro hat eine super Entwicklung hingelegt, spielt ein sehr, sehr gutes Jahr. Und bei Muchova wissen wir das sowieso schon total lange, was sie kann. Stefan und ich sind große Fans von ihrer Spielweise. Selbst wenn sie mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen hat, hat sie hier sich echt gut noch wieder rausgekämpft. Aber ja, die Geschichte mit ihren vielen Verletzungen im Laufe der Karriere, das ist wirklich ein Jammer. Aber sag doch gerne auch noch was, muss auch nicht zu lang werden, zu diesen beiden.
Gut, ich starte vielleicht kurz mit Navarro. Die ist ja nicht so eine Spielerin, die unbedingt sofort ins Auge fällt, weil sie eben auch eher einen unauffälligen Spielstil hat. Auch starker Kontrast zu Muchova, wenn ich die gleich auch nochmal anspreche. Aber sie ist eben sehr solide, was sie hier auch sehr weit gebracht hat. Und auch sie hat mich gegen Sabalenka sehr beeindruckt, weil sie eben auch mutig geblieben ist, trotz des verlorenen ersten Durchgangs. Und im zweiten Satz hatte sie dann ja auch durchaus Chancen. Und ich glaube trotzdem, dass für sie dieses Halbfinale ein großer Erfolg war. Sie kam ja auch vom College-Tennis, glaube ich, hatte dann ihren Durchbruch eigentlich erst letztes Jahr. Und das heißt, diese große Bühne ist ja eigentlich noch total neu für sie. Aber man merkt eben, dass sie sich da langsam immer wohler fühlt. Klar, es gibt noch spielerische oder Dinge auf spielerischer Ebene, die sie noch verbessern kann. Mir fehlen da zum Beispiel auch noch so ein bisschen die Waffen in ihrem Spiel, muss ich sagen. Aber sie ist ja auch erst 23 und ich finde, es fällt auch sehr positiv auf schon, dass sie auf allen Belegen auch sehr gute Leistungen bringen kann, was auf jeden Fall nicht schadet. Und sie steht jetzt auch unter den Top 10 seit heute. Also wir nehmen jetzt am Montag auch auf. Also unterschätzen wird sie, glaube ich, keiner mehr. Und wenn man auf ihre Grand Slam-Bilanz auch in diesem Jahr schaut, sie hat Achtelfinale in Paris gespielt. Wimbledon war sie im Halbfinale, jetzt im Halbfinale in New York. Also wenn das so weitergeht, dann ist das Finale in Melbourne ja eigentlich schon gebucht. Also von daher gute Aussichten für sie da auf jeden Fall. Und genau, dann eben auch noch kurz zu Muchova. Ich will da auch gar nicht viel zu sagen, weil ihr echt auch in der letzten Folge da schon gut drüber gesprochen habt, auch mit der Handgelenks-OP etc. Für mich ist sie aber auf jeden Fall auch eine Gewinnerin des Turniers, auch wenn sie jetzt im Halbfinale raus ist. Sie hat auch einem gewissen Druck getrotzt, finde ich, eben weil sie hier auch letztes Jahr im Halbfinale stand und dementsprechend auch, ich glaube, 780 Punkte sind es, zu verteidigen hatte. Und da hätte sie halt beim frühen Ausscheiden auch richtig zurückfallen können bis aus den Top 100. Von daher kam ihre Form jetzt echt zur richtigen Zeit wieder und bei ihr sind halt auch Highlight-Schläge ja eigentlich immer in jedem Match garantiert und deswegen bringt es ja auch so viel Spaß, ihr zuzuschauen. Ich glaube, sie bleibt auch eine heiße Kandidatin für den Schlag des Jahres mit diesem Lob hinter dem Rücken, den sie ja in der ersten Runde da schon produziert hat. Und sie war auch schon mal in den Top Ten und wenn der Körper mitmacht, dann wüsste ich auch nicht, was dagegen sprechen sollte, dass sie da dann bald wieder irgendwie sich den Weg dahin bahnt. Das bleibt eben ein Fragezeichen. Ob sie gesund bleibt, wir können da, glaube ich, nur die Daumen drücken, aber es würde mich sehr freuen, weil, ja, wie du auch schon gesagt hast, ihr seid große Fans ihrer Spielweise und da kann ich mich nur anschließen.
Ja, weil es sich dann auch nochmal so von vielen anderen irgendwie unterscheidet. Da guckt man irgendwie gerne zu, Schlag des Jahres, völlig richtig. Ansonsten würde ich vorschlagen, lasse ich das einfach mal so stehen. Deine Einordnung, finde ich, passte sehr gut. Und dann schauen wir nochmal ganz kurz auf die restlichen Sieger, die es so gegeben hat. Ich will sie zumindest mal nennen. Im Mixed haben Errani und Vavasori gewonnen. Errani hatte ja mit Paolini auch Olympia gewonnen im Doppel, im Damendoppel. Hier bei den Damen im Doppel, bei den US Open, haben Kichenok und Ostapenko sich den Titel geholt. Ja, und dann die Geschichte beim Herrendoppel. Kevin Kravitz und Tim Pütz im Finale gegen Purcell und Thompson. Ich weiß nicht, hast du davon was mitbekommen? Ich ja sehr viel, ich durfte es kommentieren. Hast du davon was gesehen?
Ja, ich muss sagen, das Finale ist in der Tat das einzige Match, was ich komplett gesehen habe. Ein bisschen schade, dass es da am Ende nicht gereicht hat. Das wäre aus deutscher Sicht nochmal eine schöne Geschichte gewesen. Gleiches gilt übrigens auch für Julia Stusek, die ja mit ihrer tschechischen Partnerin auch das Finale im Doppel der Juniorinnen erreicht hat. Da ist sie auch im Match-Tiebreak gescheitert. Will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es soll zumindest mal kurz erwähnt sein. Aber zurück zum Herrendoppel dann. Es war ein starkes Turnier, fand ich, wenn man bedenkt, dass die US Open jetzt nicht zwingend das Lieblingsturnier von Kravitz und Pütz sind oder ist. Aber ja, Purcell und Thompson sind wirklich auch ein Top-Duo und du hast es schon angedeutet, du hast es ja auch kommentiert, das Finale. Von daher, vielleicht kannst du einfach da noch zwei, drei genauere Sätze zu sagen.
Ja, es war schon wirklich eine ganz schöne Achterbahnfahrt, also dieses gesamte Turnier für die beiden. Das war echt ganz unterhaltsam, das mitzuverfolgen. Ich habe sie zwei, vielleicht sogar dreimal, ich komme schon durcheinander, kommentiert. Das Viertelfinale auf jeden Fall nicht. Vielleicht Achtelfinale, Halbfinale und Finale. Ja, das könnte hinkommen. Die spielen ja erst in ihrer zweiten Saison zusammen. Man hat immer so das Gefühl, also ich habe das irgendwie, dass das schon länger ist, aber so lange ist das noch gar nicht. Haben ja letztes Jahr in Wimbledon, also 2023, das Halbfinale erreicht, haben zweimal das Turnier von Hamburg gewonnen, also den Titel da in diesem Jahr auch verteidigt. Und ja, also allein schon das Achtelfinale gegen Bolelli Vavasori war eine richtige Achterbahnfahrt. Dann dieses Halbfinale gegen Arevalo Pavic, da haben sie Matchball gehabt. Dann sind sie eigentlich danach im letzten Satz schon fast raus gewesen, 2-4 und 0-40. Und melden sich da nochmal zurück und dann dieses Finale. Und da muss man ehrlicherweise sagen, ja, das war das erste Mal wirklich in der ganz großen Schüssel, wie es immer so heißt, da im Arthur Ashe. Gerade Tim Pütz ist am Anfang echt richtig nervös gewesen. Die beiden Australier haben das sehr souverän gespielt, fand ich zu Beginn. Satz 2 war etwas besser und wie das dann manchmal so ist, Purcell kann ausservieren zum Matchgewinn und gibt das Aufschlagspiel zu null ab und plötzlich war das wieder offen. Dann sind sie sogar im Tiebreak vorne, die beiden Deutschen. Mit 3-1 haben sie da schon geführt, um das dann nach hinten raus doch noch zu verlieren. Also schade, dass es da, einen dritten Satz hätte ich mir gerne angeguckt, weil dann sind nämlich die beiden Australier auch nochmal so ein bisschen nervös geworden, aber dazu ist es leider nicht gekommen. Trotzdem sehr gutes Turnier von den beiden. So, und dann kommen wir jetzt so langsam, ja, ich gucke mal auf die Uhr, ja, sind auch schon gut dabei in dieser Folge. Zum Abschluss mal so eine Frage an dich, was bleibt denn so hängen von den US Open 2024? Was nimmst du mit?
Vermutlich irgendwie, dass trotz einiger Überraschungen am Ende sich doch die Favoriten durchgesetzt haben mit Sinner und Sabalenka. Klar, es gab eben die ein oder andere interessante Schlagzeile, eben mit dem frühen Ausscheiden von Novak Djokovic und Coco Gauff unter anderem, die ja Titelverteidiger beide waren, auch mit Carlos Alcaraz. Wurde aber überall schon genug drüber gesprochen, genauso wie über Muchova und Draper halt als Überraschungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde so rein von der spielerischen Qualität her gab es, glaube ich, schon hochwertigere Grand-Slam-Turniere. Und mir ist jetzt auch kein Match, also kein einzelnes Match, so richtig im Gedächtnis geblieben. Bei den Damen vielleicht am ehesten noch das Finale, bei den Herren irgendwie vielleicht auch dieses Rekordmatch von Evans und Khachanov ganz am Anfang in Runde 3, das längste Match der US Open-Geschichte mit über 5,5 Stunden. Das ist mir jetzt eben eingefallen, als ich kurz drüber nachgedacht habe. Aber ansonsten haben mich ehrlich gesagt einige Partien eher enttäuscht. Zum Beispiel Berrettini und Fritz vielleicht auch in Runde 2. Da hatte ich mir auch ein bisschen mehr erwartet. Es gab ein paar coole Nebengeschichten. Teams und Collins Grand Slam Abschied. Bei beiden nicht gut gelaufen, aber trotzdem war es ja irgendwie eine Geschichte dieses Turniers. Ja, die Wiederauflage des Olympia-Finals vielleicht noch zwischen Cheng und Vekic. Und für die Amerikaner war es natürlich auch extrem cool, seit 2002 endlich mal bei den Damen und bei den Herren wieder einen US-Amerikaner bzw. US-Amerikanerin im Finale zu haben. Was ja echt verwunderlich ist, weil die ja so unglaublich breit aufgestellt sind in den Top 100 und ja, Top 10 eigentlich auch oder Top 20 zumindest. Also da können wir in Deutschland wirklich nur von träumen. Und das ist vielleicht so die letzte Sache, die bei mir hängen bleibt. Das Abschneiden der Deutschen lässt wieder zu wünschen übrig, finde ich. Gerade auf Herrenseite hätte ich mir da gewünscht, dass ja da vielleicht doch sich einer zumindest mehr noch in Runde 2 kämpfen kann, neben Alexander Zverev. Aber da jetzt die Gründe auseinanderzunehmen, für das wird jetzt den Rahmen auf jeden Fall noch mehr sprengen. Deswegen, ja, das erstmal von meiner Seite und ich bin gespannt, was bei dir hängen bleibt.
Ja, aber ein gutes Roundup, will ich sagen. Also die Formulierung wilde US Open ist hier in den letzten beiden Folgen mal so ein bisschen rumgegeistert und ich finde, das ist auch so das, was mir hängen geblieben ist. Natürlich, du hast es schon angesprochen, also das, was im Herrenfeld da passiert ist mit Favoritensterben, das ist eben etwas, was es viele Jahre in der Vergangenheit ja eher selten gegeben hat. Dann diesen Fakt, den ich ganz am Anfang noch reingebracht habe, da habe ich doch in der Einleitung gesagt, 1988 ist das zuletzt passiert, dass die beiden, die die Australian Open gewonnen haben, dann auch die US Open gewinnen. Damals waren das noch, das muss ich noch nachschieben, Mats Wilander und Steffi Graf. Also ist echt lange danach nicht passiert. Ansonsten für mich, ja, anstrengende Nachtschichten, das ist wirklich so ganz persönlich jetzt mal, weil du nie so richtig weißt, du bist dann vielleicht 1 Uhr, am schlimmsten ist eigentlich das zweite Nightmatch zu haben, weil dann bist du nach dem Match um 1 Uhr dran und weißt aber überhaupt nicht wann, weil es könnte ja sofort jemand umknicken oder die spielen 3,5 Stunden, also das ist eben schwer zu sagen. Bei Zverev war ich irgendwann einmal morgens um 8:30, glaube ich, fertig. Naja, und dann viele Stars, die wir auch wieder gesehen haben. Steph Curry, Taylor Swift mit Partner, Patrick Mahone, Matthew McConaughey oder wie man den ausspricht, weiß ich auch nicht so ganz genau. Und ja, Also ist schon ganz, ganz cool, sich das immer alles dann so anzuschauen, dieser vierte Slam des Jahres. Und es geht ja jetzt aber auch schon wirklich direkt weiter, ne? Kravitz-Pütz haben wir angesprochen, die sind wahrscheinlich jetzt hoffentlich gut angekommen in China. Das ist natürlich jetzt vom Standort nicht ganz so toll. Es geht weiter mit dem Davis Cup. Die Deutschen in Gruppe C gegen die Slowakei, gegen Chile, gegen die USA. Struffi ist leider nicht mit dabei, Zverev ist nicht mit dabei, Köpfer ist auch nicht mit dabei. Also neben dem Doppel spielen sie dann mit Hanfmann, Matera und Squire. Wird bestimmt nicht ganz so leicht. Und dann geht es auch schon bald weiter mit dem Laver Cup, 20. bis 22. September. Und da habe ich gehört, du wirst vor Ort sein. Was erwartest du da?
Genau, so ist zumindest Stand jetzt geplant. Ich bin sehr gespannt, ehrlicherweise. Ist halt auch mein erster Laver Cup. Ist ja auch meistens recht weit weg, zumindest jedes zweite Jahr. Deswegen hat es sich bis jetzt nicht ergeben. Aber Berlin, das konnte ich mir jetzt dann nicht entgehen lassen. Ich muss zugeben, dass ich mich schon wie oft man eben diese Chance noch bekommen wird. Wahrscheinlich wird es sogar die letzte Chance sein. Aber auch sportlich bin ich gespannt, zumindest dafür, dass es halt eben auch nur ein Showturnier ist, mehr oder weniger am Ende des Tages. Aber die Vergangenheit hat ja durchaus auch gezeigt, dass die Spieler das trotzdem sehr ernst nehmen. Und ich glaube schon, dass es eine enge Nummer werden könnte, auch zwischen den beiden Teams. Mit Fritz und Tiafoe sind ja auch zwei US Open Halbfinalisten jetzt mit dabei. Shelton wird sicherlich da auch für Stimmung sorgen in Team World. Und Team Europe ist ja auch wirklich stark aufgestellt, unter anderem mit Zverev, mit Medvedev, Alcaraz auch. Also ich glaube, da können schon ein paar coole Duelle entstehen und das wird dann ja aller Voraussicht nach auch in diesem Podcast dann nochmal Thema werden.
Genau, und Sport 1 ist auch stark aufgestellt. Du bist da, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist Stefan auch da und dann könnt ihr mal euch das vor Ort da ein bisschen anschauen und dann kann Stefan in der nächsten Folge wieder davon berichten. Und damit soll es das für heute sein. Sophie, ich danke dir. Das war eine sehr kurzweilige, unterhaltsame Stunde. Ich glaube, wir sind auch gut im Zeitrahmen geblieben und liebe Grüße natürlich auch an alle zu Hause, die dabei gewesen sind. Lasst uns gerne mal wissen, wie euch das so gefallen hat. Es gibt die Möglichkeit, natürlich den Podcast zu bewerten, uns Nachrichten zu schreiben. Wie auch immer freuen wir uns auf die nächste Folge, die dann kommen wird. Am 25. September ist die geplant. Also nochmal Sophie, vielen Dank und euch allen eine gute Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao.